Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Nachmittag, Thomas. Hallöchen.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag bei 31,5 Grad im Büro.
Ja, okay, im Büro, genau. Im Büro, weil Außentemperatur bei uns ist aktuell 24. Das ist eigentlich sehr angenehm. Leichter Wind, da kann man nicht meckern.
Außentemperatur ist bei uns gerade 28 Grad, ja.
Aber siehst du mal, bei uns ist mal einiges kühler. Wir hatten gestern 34, von daher, das ist ja schon sehr angenehm dann die 24, ja. Wobei, ich habe jetzt auch mal die Tür zugemacht, mal gucken, wie sich die Temperatur jetzt hier im Raum noch entwickelt die nächste Zeit. Oder solange wir am Podcasten sind, ja, weil vorher hatte ich ja den Balkon noch offen. Mit dem Wind war es ja dann doch sehr angenehm hier.
Naja, das wird schon. Auch dieser Sommer wird vorbeigehen. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, lass uns noch ein paar Worte über unseren heutigen Sponsor verlieren. Das ist nämlich ein drittes Mal die Firma NordVPN. Und wie gewohnt, mehr über unseren Sponsor im Laufe der heutigen Sendung. Gut. Die Themenlage ist auch ein bisschen dünn im Moment, ne? Das ist ein bisschen sommerlochmäßig, ne?
Ja, das ist halt auch so die Jahreszeit. Wie die WWDC war gerade, okay, das ist jetzt auch wieder halt alles hauptsächlich Apple, aber ansonsten, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt gehabt, ich bin momentan sowieso nicht jetzt unbedingt so fix dabei, was News betrifft. Von daher bin ich eh der Falsche. Ja, ich habe zwar ein paar Sachen jetzt noch mal mit aufgenommen, die wir kurz ansprechen können, aber
ja,
ich glaube, so up-to-date bin ich nicht, ja.
Dafür, dass es kurz nach der WWDC ist, extrem ruhig. Ja. Es war in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen mehr an Neuigkeiten und News rund um Apple, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Aber wo wir gerade WWDC angesprochen haben, vielleicht fangen wir doch damit gerade an, weil da hätte ich ein paar kleine Sachen noch dazu. Und zwar einmal, es gibt ja immer die Umfrage zur WWDC oder nach der WWDC bei den Entwicklern, und da hat auch Apple dieses Jahr wieder eine gemacht, und eine der Fragen war unter anderem dabei, ob sich die Leute vorstellen können, nachdem ja jetzt 2 Jahre die WWDC nur online war, wieder an einem, ja, an einer, ich sag mal, richtigen WWDC, also vor Ort, ja, Entwicklerkonferenz halt teilzunehmen. Und da wüsste ich ja gerne mal, wie die Antworten sind. Weil ich könnte mir eigentlich schon vorstellen, dass die meisten gesagt hätten, ja, ich wäre gerne wieder live dabei und hätte dann auch gerne die Sessions entsprechend, ja, wo ich mir jemanden greifen kann und nicht nur den ganzen oder nicht nur das Ganze online. Wobei, von dem, was man auch dieses Jahr gesehen hat, an den ganzen Inhalten, die ja dann auch von Apple zur Verfügung gestellt wurden und die Sessions, die abgehalten wurden, und auch von dem Feedback von Entwicklern, ist es ja wieder sehr gut gelaufen, ja.
Ja, gut, im Rahmen der Möglichkeiten halt, ne? Man muss halt immer bedenken, dass gerade so eine Entwicklerkonferenz so auch von menschlicher Interaktion lebt, die man halt vor Ort auch ausleben kann, ne?
Das klar, vor allem gerade, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht für ein One-to-One oder so, ja. Wenn du, das ist natürlich schon mal was anderes als jetzt das Format, was die WWDC jetzt online fährt. Aber gerade auch im ersten Jahr oder beim ersten Mal, als sie ja online stattgefunden hat, war die Resonanz ja sehr gut. Apple wurde da ja sehr gelobt für das Format und auch für die Inhalte und wie gut es geklappt hat. Von daher, jetzt ist das zweite Jahr, wie gesagt, nochmal das ein oder andere verbessert. Ich glaube auch, dass Apple zumindest mal die Keynote gerne mit Publikum hätte. Die Sessions, muss man einfach mal abwarten. Ich glaube, Apple wäre da nicht böse drum, wenn sie das Format so weitermachen könnten. Wenn da das Interesse da wäre, weil das die Arbeit, glaube ich, für Apple auch so ein bisschen streamlined. Aber wie gesagt, WWDC bin ich fest davon überzeugt, dass Apple da gerne Publikum sitzen hätte.
Ja, klar. Davon gehe ich aus. Ja. Und ich meine, es ist ja auch nicht nur die Interaktion, die man mit den Ansprechpartnern bei Apple haben kann, sondern auch die Interaktion mit den Entwicklerkollegen, die das man dort vor Ort treffen kann. Ja. Es ist wie so ein Klassentreffen letztendlich. Ja. Und man trifft sich an einem zentralen Ort. Entwickler aus aller Herren Länder treffen sich halt bei der Apple Entwicklerkonferenz.
Gerade so das länderübergreifende oder auch die Kontakte, die man halt über, wie gesagt, über die Kontinente hinweg hat. Ja, das war auch immer so ein beliebter Treffpunkt. Plus natürlich die ganzen Veranstaltungen drumherum noch. Es war ja nicht nur die WWDC, sondern da gab es ja auch einige Veranstaltungen. Oder parallel dazu gab es ja dann auch noch ein paar Sachen, die halt noch organisiert wurden, wo du dann abseits der WWDC ja dann auch noch was machen konntest. Alles klar, ja.
Also was ich gerne mal wissen würde, wie der direkte Preisvergleich ist, was kostet Apple die reine Online-WWDC und was kostet Apple, ja gut, was Apple die Präsenzveranstaltung kostet, das wissen wir ja in etwa, da gab es ja Zahlen zu, aber ich hätte gerne mal wirklich den direkten Vergleich, was kostet die ganze Online-Veranstaltung und das hätte ich gerne mal gegenübergestellt, das wäre doch sehr interessant.
Ja. Genau, wir hatten dann nochmal, auch letzte Woche ja kurz drüber gesprochen, über Safari, dass ja iOS bzw. iPadOS ja auch Web-Extensions, wie hieß es vorher? Auf jeden Fall halt Plugin.
Extensions.
Bekommt, bzw. Support bekommt und jetzt hat OnePassword einen Teaser gezeigt für ihre Web-Extension und da bin ich ja auch nicht überrascht, ich bin schon davon ausgegangen, dass sie auch was bringen, aber das ist schön zu sehen, ja, dass sie dran arbeiten und auch dann zum Release von 15 beziehungsweise halt zu den Betas dann entsprechend auch wahrscheinlich was am Start haben, was machbar ist, wie es aussehen wird, wie es funktioniert, war auf jeden Fall schön zu sehen, weil das ist ja dann, wie gesagt, nicht nur iPad, sondern auch iPhone. Da bin ich mal gespannt, was da auch von anderen Entwicklern noch kommt. Und OnePassword, ja, wir erwähnen es ja regelmäßig, ist ja bei mir auch nach wie vor noch mein Passwortmanager auf dem Mac. Mhm. Von daher wird natürlich gerne genommen. Es ist halt die Frage, inwieweit, muss man mal abwarten. Ich will da jetzt nicht auf das ganze Subscription-Thema eingehen, aber da muss man jetzt einfach mal abwarten, wenn es kommt und wie es dann umgesetzt ist, ja.
Ja, übrigens, Subscriptions. Hast du denn schon einen Podcast gefunden, den du abonniert hast, also kostenpflichtig abonniert hast?
Nein, sie sind ja jetzt gestartet, ich glaube, diese Woche war es ja. Die vergangene Woche im Prinzip, ich glaube, 15 oder 16. Da ist es ja gestartet. Mhm. Ich habe mir es angeguckt, wie es aussieht und wie es funktionieren würde, aber ich habe keinen abonniert bis jetzt, nein. Da muss ich mal gucken, da fehlt mir so ein bisschen die Entdeckbarkeit für Podcasts speziell, die halt Subscriptions anbieten. Da muss ich mal gucken, wo sich das da wie eventuell versteckt nochmal oder wie man wo suchen kann. Aber ich habe mir, wie gesagt, so, wo ich weiß, die bieten was an, die Podcasts habe ich mir mal angeguckt, wie das halt auch dann so aussieht, ja.
Ja, da die Auswahl ist ja im Moment noch einigermaßen überschaubar. Schauen wir mal, was da kommt. Auch die Preisdifferenzen sind sehr hoch. Ich habe gesehen, bis 19,50 Euro irgendwas, sind einige hochgegangen. Also da gibt es große Preisspannen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
ja, okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was ich gesehen hatte, war so 2,99, alle Dollar jetzt, 2,99. Ich glaube, 3,99 habe ich mal gesehen. Aber jetzt so 19, da ist mir noch gar nichts untergekommen.
Da ist mir einer aufgefallen, ja.
Wobei das natürlich die Frage ist, wenn das ein Podcast-Format ist, wie zum Beispiel von, sagen wir mal, Bloomberg Financial oder so, wo du auch wirklich Inhalte kriegst, die vielleicht sonst hinter dem Subscription-Portal oder hinter der Paywall halt verschwinden bei Bloomberg, wenn sie das halt nochmal quasi in einem Podcast machen, okay, das sind ja eh so Subs, die relativ viel Geld kosten, könnte ich mir für so ja jemanden durchaus gut vorstellen, der hat wahrscheinlich auch die Klientel, die dann bereit wäre für entsprechende Formate oder Infos, ja, dann auch Geld zu bezahlen. In unserer Ecke ist es, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Ziel. Da muss es schon irgendwelche Supporter-Perks oder was auch immer geben, ja.
Ja, das ist richtig. Also im Tech-Podcast-Bereich, denke ich, ist es relativ schwer, das umzusetzen. Also da wird es natürlich auch die üblich Bekannten geben, die das durchaus machen können. Das sind dann die riesengroßen amerikanischen Podcaster, die das auf jeden Fall machen können. In Deutschland gibt es wahrscheinlich auch ein paar der größeren, die das vielleicht machen wollen, machen können. Aber wir sind ja, naja, nicht so groß, dass sich das anbieten würde.
Ich wüsste jetzt auch nicht, alle 20 ist schon sehr, sehr ambitioniert. Ja.
Naja, ich meine jetzt generell, egal jetzt von dem Preis, vom Ach Pricing so, okay. her, ja. Ich meine das jetzt generell, 20 ist sehr ambitioniert. Da musst du schon wirklich auch Inhalte bieten, die den Hörer auch einen sehr großen Mehrwert geben, finde ich jetzt. Also jetzt nicht nur, ja, also das muss schon hochkarätige journalistische Arbeit sein, damit ich da ja, okay, auch 20 Euro für hinlegen würde.
Nicht unbedingt. Wenn du dir mal manchen Patreon anguckst, da gibt es ja für Leute, die dann auch wirklich bereit wären, entsprechend mehr in den Topf zu werfen, ja dann auch hier Levels, ja keine Ahnung, bis zu wie viel Dollars oder Euros. Ja, du kannst ja da anfangen quasi bei 99 Cent bei manchen Projekten und bis zu 99 Dollar im Monat hochgehen. Es gibt ja Leute, die, wo das, wie gesagt, die dann auch gerne bereit sind, für ihr Lieblingsprojekt da auch ein bisschen, wie gesagt, on top im Monat rauszuhauen. Aber ob das jetzt dann so der Weg wäre, bei den Podcast-Subscriptions direkt mit so einem Preis reinzugehen, denke ich mal eher weniger. Da sollte man dann, oder wäre man wahrscheinlich eher so in dem normalen Level aufgehoben, wo auch immer der ist. Sollte dann wirklich Patreon oder was auch immer dann nutzen, um halt dann nochmal so Perks oder so solche Möglichkeiten halt dann den Hörern anzubieten. Und wie du schon gesagt hast, alle für 20 im Monat, das muss dann auch schon Content bringen, ne?
Yep, das sehe ich genauso.
Ja. Gut, aber wo wir eben gerade nochmal hier oder von den Subs nochmal kurz zurückzukommen, die Entwickler-Betas sind ja schon raus für iOS 15, für das neue iPadOS etc. Und Apple hat ja angekündigt für den Juli die Public-Betas für iOS 15. Ich wollte da nur nochmal sagen, auch wenn die letzten Betas eigentlich relativ vernünftig alle gelaufen sind von Anfang an, man sollte da vielleicht nicht so schnell auf den Zug aufspringen, wenn man nicht die Möglichkeit hat mit oder den Luxus hat, mehrere Geräte zu haben und dann vielleicht bei seinem iPhone, was man täglich nutzt, das nicht drauf zu hauen. Ich habe es ja in der Vergangenheit auch so gemacht, das erste Gerät, was bei mir bekommen hat, war in der Regel das iPad. Und wenn man gesehen hat, das läuft und das Feedback dann auch kam, hier iPhone etc., entweder das läuft am Anfang stabil oder ab der zweiten Version oder so, waren dann so die Bugs, über die man gehört hat, behoben. Dann habe ich das vielleicht auch mal aufs iPhone draufgehauen. Aber man sollte sich das, wie gesagt, wir sagen es eigentlich jedes Jahr oder wir sprechen es jedes Jahr an, aber man sollte sich das gut überlegen, ob man das direkt auf sein Gerät halt draufhaut. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wie du es eben sagtest, wenn es ein Produktivgerät ist und wenn man zum Beispiel von wichtigen Apps abhängig ist, wie zum Beispiel eine Banking-App, Stichwort Mobile TAN etc., das sind ja auch immer gern genannte Beispiele, die halt nicht mit Betas funktionieren oder nur eingeschränkt funktionieren oder wo es gar keine Funktionalität gibt. Das betrifft zwar nicht das komplette Spektrum aller Banking-Apps, aber man hat immer wieder das Pech, dass gerade die Apps, die diese Mobile TAN generieren, nicht kompatibel sind mit Beta-Versionen, ja.
Habe ich ja, schon
genauso,
oft erlebt. Genau,
wo man auch aufpassen muss. Also ich selbst, aber im Bekanntenkreis, ja. Die dann meinten, oh, ich installiere mir jetzt auch die Public Beta und dann starten sie ihre Sparkassen-Mobile-App und wollen ihren TAN zugeschickt bekommen oder Mobile-TAN und da funktioniert dann nichts mehr.
Ja, ja genauso, wo es, glaube ich, schon mal Probleme gab, war bei dem einen oder anderen Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da müsste man vielleicht auch mal aufpassen und vorher mal klären, inwieweit das alles kompatibel ist. Und was man sich auch überlegen müsste oder sollte, ist in dem Fall, ob man mit dem Beta OS seine iCloud unbedingt verknüpfen will.
Genau, das kann auch zu Problemen führen,
genau.
Dass, weil ja auch vieles im Hintergrund funktioniert und passiert. Das kann vieles kaputt synchronisieren oder dementsprechend Einstellungen vornehmen, die man nicht unbedingt haben will. Und da kann es dementsprechend auch zu Kollisionen kommen. Ja. Hm. Ja. Also wenn man es richtig machen will, bräuchte man im Endeffekt einen separierten separierte Apple-ID und ein separiertes iDevice, was dementsprechend mit
genau.
iOS 15 kompatibel ist. Und dann ja. kann man das auch getrost ausprobieren. Hm. Das wäre die professionellste Herangehensweise.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, das machen auch die wenigsten.
Ja, ich habe es eigentlich auch nicht gemacht. Ich habe es jetzt mal angesprochen und ich würde mir das jetzt, denke ich mal, bei iOS 15 auch überlegen. Ja. Wenn ich den Test, also wenn ich es installieren sollte, relativ früh, dass ich da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit meinem iCloud-Konto verknüpfe, weil das ist schon ein gewisses Risiko, was da hast. Man sollte sich zumindest mal des Risikos bewusst sein.
Ja, ja. So ist es.
Genau.
Genau. Gut, dann, wo wir gerade bei den ganzen Beta-Versionen sind, dann nehme ich doch das Thema mit rein, weil es gut reinpasst. macOS Monterey oder macOS 12 hat eine ganz interessante Möglichkeit, das Betriebssystem wiederherzustellen oder besser gesagt, dass es den Rechner wieder man muss ihn dann im Endeffekt nicht neu aufsetzen und genau das ist ja das kommende interessante Feature. Man hat es genauso wie bei iOS auch eingebaut, dass man das Ganze auf eine Werkseinstellung zurücksetzen kann, das ganze System. Er wird dann im Endeffekt wieder komplett zurückgesetzt, ohne dass alles neu installiert werden muss. Es werden dementsprechend nur die Apps und die ganzen User-Daten rausgelöscht und in dieser speziellen Partition, die ja hinterlegt wird, aus dieser wird das dann wieder herausgeneriert. Und man hat dann quasi das, wie beim iOS-System auch, und das hat den einen großen Vorteil, dass es in erster Linie schneller geht und man muss quasi nicht diesen ganzen Installationsprozess durchgehen. Allerdings dafür muss man mindestens ein Gerät haben mit T2-Chip, weil da sitzt auch die Secure Enclave drinne. Und aus dieser wird es dann im Endeffekt werden dann halt die Schlüssel herausgelöscht und die ganzen nutzerbezogenen Daten liegen ja dementsprechend dort und das ist die Voraussetzung, dass man auch diese Löschoption in Anführungsstrichen auch nutzen kann. Ja, ich denke ein schönes Feature, gerade wenn man vielleicht nicht so der Profi ist, ist das vielleicht eine schöne Option, dass auch der Einsteiger schnell und einfach sein Gerät wieder auf den Auslieferungszustand zurücksetzen kann. Ja. Ja. Mir wären andere Dinge wichtig gewesen, bootbare Backups und das alles, aber die Zeiten sind vorbei. Leider.
Ja, mal gucken. Also die Hoffnung ist ja noch da.
Naja, ich glaube nicht, dass das so wieder zurückkommt, wie es einmal war. Ich meine, es geht ja auch gar nicht mehr. Das System ist ja komplett anders aufgebaut. Man trennt ja mittlerweile System und Daten voneinander. Das hat ja mit Catalina stark angefangen, dass sie da andere Partitions anlegen, andere Partitionen anlegen. Das ist ja jetzt, hat sich ja hingehend so weit entwickelt, dass es gar nicht mehr so möglich ist, vernünftige bootbare Backups zu stellen, wie es früher einmal der Fall war. Leider.
Leider, ja.
Leider. Gut, anyway, müssen wir durch. Müssen wir alle durch, wenn wir weiterhin mit Apple-Produkten arbeiten wollen. Tja, gut, und dann gab es noch was Neues zu den iMacs. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Es ist erstaunlich, wie das funktioniert oder wie das dementsprechend nicht funktioniert oder wie dieses Problem zustande kommen kann. Einige Nutzer haben sich darüber beschwert, dass die iMac einfach schief ist. Ja. Und es kann ja viele Möglichkeiten haben. Entweder man hat einen Schreibtisch, der vielleicht nicht ganz gerade steht oder man hat irgendwas drunter stehen und das ist nicht genau aus nivelliert etc. pp. Aber nein, es ist nicht der Fall. Es sind einige iMacs im Umlauf, wo ganz einfach das Display am Standfuß schief angeschraubt worden ist. Und das sind im was man jetzt mittlerweile herausgefunden hat, das sind meistens iMacs, die hochkonfiguriert worden sind. Das ist das Kuriose daran. Man vermutet halt, dass diese Build-to-Order-Geräte anders zusammen konfektioniert werden als diese Standardgeräte und dass es dann halt in der Endmontage Probleme gibt oder Probleme gab, den Standfuß korrekt zu montieren am Gerät. Und man hat verschiedene Unterschiede, was die Schieflage angeht. Da reicht es von 0,1 mm, was fast nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen ist, nach meiner Meinung, bis hin zu 0,3 Zentimeter, also 0,1 Zentimeter und 0,3 Zentimeter. Das sind so die Spektren, wo das Ganze abläuft. Und 0,3, denke ich, kann man fast schon erkennen, auf jeden Fall. Und das andere, denke ich, ist zu vernachlässigen. Viele Nutzer haben auch gemeldet, dass sie es gar nicht mitbekommen haben. Erst wo sie dann darauf hingewiesen worden sind oder erst wo es dann durch die Medien ging, dass das Ding schief ist oder dass einige schief sein können, haben sie dann nachgemessen und haben festgestellt, Potzblitz, tja, mein Standfuß ist auch schief montiert worden. Und das kann man auch nicht selbst regeln, das Ganze, weil das Ding ist ja mit 7 Schrauben befestigt und die sind ja einfach schief reingedreht worden ins Gerät und dann ist das einfach ein mehr oder weniger nicht vom Nutzer reparierbares Gerät und das Ganze muss zurück nach Apple und man kann dann hoffen, dass man dann ein gerades Gerät bekommt. Ja, kurios.
Tja, und dann wollen sie Autos bauen.
Ja. Stichwort Spaltmaße.
genau, das war jetzt böse, aber. Nee, weil du hackst ja immer so gerne auf Tesla rum.
Mit Recht.
Nein, wobei es ist ja nicht drauf rumhacken, das ist ja.
Das ist
Kritik.
Ja, oder meine Sicht der Dinge. Es gibt Leute, denen sind Spaltmaße komplett egal, klar.
Ja.
Soll es geben.
Ja, aber das ist schon, alles sowas sollte natürlich auch nicht vorkommen, ja, auch bei einem iMac nicht, ja.
Naja, ich meine auch gerade, du sitzt halt davor und wenn du dann so ein Gerät hast, was 0,3 Zentimeter Schieflage hat, dann ist das schon auffallend. Und gerade wenn man es weiß, guckt man immer hin. Das ist dann wie.
Selbst bei einem Monitor, der bei mir auf dem Tisch steht, wenn der irgendwie nicht ganz waagerecht ist oder so, das fällt mir meistens direkt ins Auge, ja.
Ja.
Und von daher, da bin ich dann auch immer hier an der Kante nochmal am Drücken oder hier und dann nochmal hoch und ganz hoch. Also sowas kann einen schon verrückt machen.
Und das ist mir auch bei vielen relativ günstigen Herstellern aufgefallen im Monitorbereich, die diese Pivot-Funktion anbieten. Da ist es vielmals so, dass man sie gar nicht hundertprozentig gerade ausgerichtet bekommt. Manchmal, weil dieser Drehmechanismus ist manchmal so ein bisschen nicht so fein justierbar, habe ich das Gefühl. Und da muss man auch aufpassen, dass man die Dinger wirklich hundertprozentig waagerecht ausrichten kann. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Naja, gut. Aber da vermute ich mal, dass Apple sich da auch kulant zeigen wird und die Geräte austauschen wird. Vielleicht gibt es ja dann Adapterplatten, die man dann hinten zwischenschrauben kann, die dann das ausgleichen in irgendeiner Weise oder die dann die Löcher korrekt in der Adapterplatte haben. Wird dann nachgeschickt wie damals die iPhone-Bumper.
Oh je.
Steve Jobs hätte gesagt, ein Schreibtisch ist schief. Der hätte nicht gesagt, dass die iMac schief sind.
You're holding it wrong, genau.
Du hast einen scheiß Schreibtisch, das ist ganz einfach.
Genau. Pass mal deinen Schreibtisch an die Erdkrümmung an, dann passt es wieder.
Ja, oder pass mal den Schreibtisch an den iMac an, ja. Gut. Aber das Phänomen scheint auch noch nicht so weit verbreitet zu sein. Das scheint wirklich nur ganz wenige iMacs zu betreffen, weil so große Wellen hat das noch gar nicht geschlagen, habe ich festgestellt. Also da haben viele, viele Medien auch gar nicht drüber berichtet, also viele Tech-Medien. Das ist so eine Randerscheinung, glaube ich. Naja, okay. Gut, und dann gibt es eine neue Gerüchtesituation zu den kommenden MacBook Pros. Da sieht es so aus, den letzten Stand, den ich aus mehreren Quellen gelesen habe, dass im Oktober oder im November die Geräte dann auf den Markt kommen werden. Da hast du auch gleich noch eine ergänzende Information zu, glaube ich, ne?
Ich hatte zwei Artikel gelesen, wo es auch darum ging, dass halt aus der Supply Chain halt auch die Info kam, dass halt Lieferungen jetzt starten sollen im dritten Quartal. Das wäre ja zwischen Juli und September, wobei dann auch da wieder halt gleich so die Klarstellung war, es ist nicht eindeutig, ob es sich da um Komponenten handelt oder um komplette Geräte. Ich würde jetzt eher mal auf Komponenten tippen. Dass die halt im Juli bis September geliefert werden sollen, um dann halt auch mit der Produktion entsprechend zu beginnen, weil wenn man mal guckt, wenn eine Produktion dann, sagen wir mal, August, September anläuft, es ist ja auch immer die Frage, wie viel fällt halt hinten raus, wie viel wird bestellt von Apple, es muss ja dann auch erstmal ein Lagerbestand aufgebaut werden, ja, die können ja nicht direkt aus der Straße raus, von der Produktionsstraße raus die Geräte verkaufen, ist es ja auch mit den Lieferzeiten entsprechend ein Problem. Du hättest ja auch keine Stückzahlen zur Verfügung. Die bauen ja in der Regel erstmal einen Lagerbestand auf, den sie dann zu Zeitpunkt X ja dann quasi mit dem Verkaufsstart beginnen. Ich denke auch mal, und das hatten wir ja letzte Woche ja auch schon mal angesprochen, wie die Geräte gefehlt haben zur WWDC oder keine Hardware vorgestellt wurde, dass es ja die Gerüchte gibt, dass es ein bisschen dauern kann. Da hieß es ja auch, das 14er Ende des Jahres und das 16er Anfang kommenden Jahres. Wie gesagt, das hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert. Ich bin mal gespannt, wann. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann, und das wird wahrscheinlich auch jetzt bei mir ich werde so lange nicht mehr warten auf ein MacBook Pro, ein neues, sondern werde wahrscheinlich jetzt wirklich in einen neuen Mini investieren. Da hatten wir ja auch über die Gerüchte zu einem Mini-Update gesprochen. Ich denke mal, die Frage ist ja auch, wann wird das kommen? Die Problematik ist ja auch, das wird sich ja wahrscheinlich auch den Silicon teilen mit den neuen Pros, beziehungsweise ja auch mit dem iMac, auf den wir noch warten. Da ist ja die Frage, wie wird Apple die Prioritäten legen? Wo wollen sie die Chips zuerst drin haben? Beziehungsweise die Mengen, die sie bekommen, wo wollen sie die einsetzen? Und ich tippe da dann doch mal auf die MacBooks, beziehungsweise auf die neuen MacBooks Pros, 14 und 16. Und da könnte es eventuell auch sein, dass der iMac noch ein bisschen dauert und dass der neue oder der nächste Mini noch ein bisschen dauert. Da wird es wahrscheinlich dann eher jetzt einer aus der aktuellen Generation dann werden.
Ja gut, beim Mac Mini haben sie ja einen großen Vorteil, sie brauchen kein Display. Und genau. Das Problem bei den MacBook Pros ist ja im Moment, was man aus ganz vielen Quellen herauslesen kann, dass diese Mini-LED-Displays, die dort verbaut werden sollen, Probleme machen in Stückzahlen, die Ausschussquote ist sehr hoch, etc. pp. Und das ist wohl so der große Knackpunkt. Und den Mac Mini könnte man vielleicht etwas besser liefern, etwas schneller liefern. Da ist jetzt dieses Problem logischerweise von den Displays nicht gegeben.
Ja, es ist halt die Frage, wann rechnet Apple mit entsprechenden Stückzahlen an Displays, wenn das halt wirklich der Faktor ist? Und wie viel Chips können sie halt von dem Apple Silicon, den sie dafür bauen wollen, halt bekommen? Ja, klar. Wenn das von der Menge her natürlich so passt, dass sie sagen, okay, wir kriegen zwar Menge X von den Chips, aber entsprechend weniger von den Displays oder von anderen Komponenten, können daher nur so viele Geräte oder MacBook Pros bauen, dann könnten wir auch hier entsprechend nochmal, wie gesagt, den Mini jetzt entweder früher bringen oder in den Stückzahlen bringen, dann bietet sich das an. Wenn sie natürlich sagen, wir kriegen ungefähr so viel Apple Silicon, wie wir die anderen Komponenten kriegen, und wir wollen unbedingt zu dem Zeitpunkt jetzt das MacBook Pro bringen, dann wird wahrscheinlich was anderes warten müssen.
Ja, klar. Also ich gehe auch davon aus, dass auf jeden Fall das Fokusprodukt das MacBook Pro ist, weil das sind auch einfach die umsatzstärkeren Mac-Systeme, die liegen dem Mac Mini halt weit voraus, ganz klar.
Ja, die Frage ist halt, wo wollen sie dann eventuell auch beim MacBook Pro den Fokus setzen, weil wir haben ja aktuell das 13er, es soll ja ein neues 14er und das neue 16er kommen. würde Apple sagen, okay, wir haben jetzt das 13er, wir bringen zuerst, wenn, wie gesagt, je nachdem, wie halt die Komponenten zur Verfügung stehen, wir bringen jetzt erst das 16er und dann später das 14er? Oder würden Sie sagen, nee, wir bringen beide parallel? Oder würden Sie sagen, das 14er ist vom Preispoint interessanter für das Weihnachtsgeschäft, wir hauen das 14er raus und eventuell, wenn es gar nicht anders geht, das 16er später? Ich würde mir wünschen, Sie würden das 16er vielleicht früher bringen, gerade wegen den Pros, die halt auf die M1 warten in den Geräten. Aber ja, man kann ja Apple zu nichts zwingen. Ja, das ist natürlich die Frage, wo sie halt das größere Potenzial einfach sehen.
Ja, und wie groß sind die Differenzierungspunkte? Sind es wirklich nur die Displays von der Bildschirmdiagonale und sind sie sonst identisch von den Specs her oder unterscheiden sie sich sonst auch noch? Das ist die Frage. Es gab ja Gerüchte, dass sie identisch sein sollen, dass sich halt nur die Displays unterscheiden. Und das wäre natürlich auch wiederum ein Anreiz für einige Pro-Nutzer zu sagen, okay, ich kaufe mir das 14er, wenn sie wirklich leistungstechnisch auf Augenhöhe sind oder identisch sind. Weil es gibt natürlich auch viele Pro-Nutzer, die gern was Kompaktes hätten, aber trotzdem die volle Performance. Ne?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es Unterschiede gibt, was die GPU-Leistung betrifft.
Ja, könnte sein. Aber es könnte auch genauso gut sein, dass sie gar keine Unterschiede machen und dass sie wirklich nur sagen, hier, nur das Display unterscheidet sich und dass sie vielleicht noch sagen,
ja,
das
größere Gerät.
Ja, Anschlüsse, ja, wäre möglich. Ja.
Das ist ja die Frage, wenn das 14er ja dann auch das 13er vielleicht ablösen soll.
Wie gesagt, ja gut, davon gehe ich aus.
Dann könnte es da definitiv auch bei den Anschlüssen eventuell nochmal zu Unterschieden kommen. Wie gesagt, die Frage ist halt wirklich prozessortechnisch. Wird es in allen auch dann der gleiche 1X sein, wenn es denn bei der Bezeichnung bleibt? Oder gehen sie hin und sagen, okay, wir haben den 1X mit allen GPU-Kernen, die gehen, in allen Geräten drin? Oder machen sie es so, wie es ja dann durchaus auch bei anderen Herstellern üblich ist, was jetzt eventuell auch die Kerne in den CPUs betrifft, dass man sagt, okay, wir haben hier ein paar Chips, wo wir es entweder deaktivieren, ja, die Grafik oder die GPU zum Beispiel, dass anstatt, 16 Kernen, dann vielleicht eine 8, 10, 12 oder so aktiv sind, ja, der Rest ist tot, ja, oder aber bei der Produktion fallen Chips raus, wo eh nur 8 gehen, ja, die stecken wir dann zum Beispiel ins 14er rein. Das ist halt die Frage, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, wie gesagt, da eine Unterscheidung geben wird. Ja. Dass das 16er einfach auch gerade wegen der Größe und wegen dem Preispoint, den es dann haben wird, vielleicht bei der GPU-Leistung nochmal ein Unterschied sein wird, wie in der Vergangenheit ja auch. Du hattest die GPU-Optionen im 16er, die du nicht unbedingt jetzt im 13er hattest. Ja.
Oder sie gehen den iPad Pro-Weg. Der einzige auch Differenzierungspunkt möglich, ja, ist halt das Display. Mhm. Und sonst sind die ja identisch, die aktuellen iPad Pro-Geräte. Das wäre auch
ein wäre natürlich Punkt. Dann auch wieder so ein Ding. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Und dann ist wirklich die Frage, Preispoint, ja, willst du lieber ein 14er oder ein 16er?
Ja, das ist die Frage.
Und je nachdem, wie halt auch dann gerade der Anteil ist, wie du mobil unterwegs bist, wie kompakt oder leicht muss dein Gerät sein, du aber trotzdem die Power haben willst, weil du vielleicht zu Hause stationär dann auch entsprechend externes Display etc. hast, müsstest du dir nicht unbedingt den Kompromiss aufzwingen, dass du zum größeren Kreis, weil du da die mehr Power hast, aber du das Mobile brauchst.
Ja, klar. Das ist richtig. Naja, wir werden sehen. Es bleibt
spannend. Sowieso, ja.
Bis November
ist noch ein bisschen hin. Und leider wahrscheinlich bis Ende des Jahres, ja.
Naja, was heißt leider? So kann man noch ein bisschen sparen, ne?
So kann man noch ein bisschen drauf hinsparen, ja, genau.
Ja. Naja, schauen wir mal. Man kann ja immer sparen, egal was ist. Es kommt ja immer was von Apple, wo man drauf sparen könnte oder kann. Das ist ja nicht das Problem.
Ich glaube, zu einem kommen wir später noch. Ja? Beats?
Wir können es kurz ansprechen. Aber
nee, vielleicht sprechen wir kurz was anderes noch an.
Ah, wo der Hörer sparen kann, meinst du?
Ja, genau.
Das ist eine gute Idee. Ja, da kann er nämlich wirklich sparen. Ja, lass uns über unseren heutigen Sponsor NordVPN sprechen. Zum dritten Mal mit dabei, sozusagen. Hat Dieter Thomas Hecht auch mal gesagt.
Ja, genau.
Zum dritten Mal mit dabei.
Ja, stimmt.
So, und wir haben in der Vergangenheit schon mehr als ausführlich über unsere lieben Freunde von NordVPN gesprochen, was sie alles anbieten und was sie alles machen. Und wir versuchen es heute natürlich wieder etwas kürzer zu halten und nicht nochmal alles unseren geneigten Hörern vorzubeten. Aber so ein paar Kernpunkte möchte ich schon ansprechen. Gerade jetzt auch, wo die Außengastronomie wieder öffnet und die Hotspots der jeweiligen Kaffeehäuser aus den Boden schießen wie Pilze, da ist es sehr interessant, auf eine gesicherte Internetverbindung Wert zu legen. Und das realisiert man üblicherweise mit einem ordentlichen VPN-Anbieter. Und da sollte man natürlich auch auf NordVPN setzen, weil NordVPN nachweislich der schnellste VPN-Anbieter am Markt ist. Und das realisieren sie damit, dass sie weltweit weit über 5.300 Server haben. Stetig wachsen die Serverfarmen oder wachsen die weltweit installierten Server. Und auch in Deutschland haben wir mittlerweile weit über 240 Server im Betrieb. Und das garantiert auch eine ordentliche Performance. Natürlich ist nicht nur der Einsatz in einem öffentlichen Hotspot oder WLAN interessant, sondern auch, wenn man ausländische Mediatheken nutzen möchte, zum Beispiel die Mediathek der Fernsehsender in der Schweiz, in Österreich etc., da kann man dann ganz unkompliziert und schnell einfach virtuell in das jeweilige Land wechseln. Die Bedienung ist auch kinderleicht, man kann innerhalb von Sekunden seinen Standort ändern. Oder wenn man zum Beispiel auch im Ausland ist und man möchte zum Beispiel auf die deutsche Mediathek zugreifen. Stichwort, man ist jetzt in Österreich etc. und möchte aber gerne Inhalte aus der deutschen Mediathek genießen, dann kann man virtuell quasi zu Hause bleiben und man kann ratzfatz seinen Standort ändern. Das sind alles solche Anwendungsszenarien, die auch für die breite Masse sehr interessant sein können. Das für einen extrem günstigen Preis. Oder man möchte sich Preisvorteile sichern von Streaming-Anbietern, die nur im Ausland diese Preisvorteile abbilden oder wo halt im Ausland ganz andere Preise realisierbar sind als bei uns. Oder man möchte den Netflix US-Katalog bestaunen, weil da sind auch viel, viel mehr Inhalte oder ganz andere Inhalte verfügbar als bei den deutschen Netflix Katalog. Ja, das sind alles solche Anwendungsbeispiele. Ich zum Beispiel, das habe ich jetzt aber schon zum dritten Mal gesagt, habe das hauptsächlich für den BBC-Player im Einsatz, weil das eines der schönsten Angebote sind, die man mediathektechnisch nutzen kann, in meinen Augen. Ja. Und das Ganze läuft auf Diskless Server Stations, das heißt, es werden keine benutzerbezogenen Daten gespeichert und auch keine Konfigurationsdaten hinterlegt. Somit können keine Inhalte auf euch zurückgeführt werden oder es werden halt dementsprechend keine Dinge getrackt von eurem Surfverhalten oder wie ihr euch letztendlich im Internet bewegt, da dementsprechend nichts hinterlegt wird. Die ganzen Verbindungen werden über eine IS-256-Bit-Verschlüsselung aufgebaut, also auch ein sehr extrem hoher Versicherungsstandard, Verschlüsselungsstandard. Das sind alles so Dinge, die mit in NordVPN inkludiert sind. Es sind Chrome-Erweiterungen und Firefox-Erweiterungen verfügbar. Man kann das Ganze auf 6 Geräten einsetzen. Es läuft auf Smart-TVs, was auch nicht jeder Anbieter kann. Und es läuft auf allen relevanten Plattformen, Linux, macOS, Windows etc. Man kann es auf einem Router konfigurieren, falls der Router das zulässt, aber das sollten nach meiner Meinung 95% der modernen aktuellen Router auch anbieten können. Ja, das sind, denke ich, so die Kernfeatures zu NordVPN. Und natürlich gibt es auch beim dritten Spot einen extrem großen Hörervorteil für unsere Hörer. Ihr spart nämlich auf das 2-Jahres-Paket sagenhafte 66%. Und wie gesagt, 24 Monate und auf die 24 Monate gibt es 66% Rabatt. Das ist weit, weit unter einem Starbucks-Café und ihr bekommt nochmal einen Monat gratis obendrauf. Das ist ein unschlagbares Angebot für ein sehr wertvolles digitales Tool, würde ich sagen. Ja, gut. Das Ganze könnt ihr auf nordvpn.com/geekcafé abschließen und der Rabattcode lautet geekcafé. Tja, ich denke, ich habe alles Wichtige gesagt. Ja, ne?
Genau.
Gut. Dann sage ich recht herzlichen Dank für die freundliche und entspannte Unterstützung.
Mhm. Ja.
Gut. Ja, von NordVPN zu Beats, ne?
Genau, Beats. Machen wir das jetzt mal, genau.
Machen wir das jetzt mal, ja.
Alle haben gesagt,
ja, bitte? Ja,
erzähl. Nee, bitte.
Alle haben ja gesagt, Beats ist irgendwie tot und das wird sich jetzt irgendwie auflösen, aber mittlerweile kommen ja immer mehr, in Anführungsstrichen, interessante Produkte wieder von Beats raus. Und ich finde, das ist auch im Grundsätzlichen ein interessantes Produkt. Es gibt zwar so ein paar kleine, bittere Pillen, die man vielleicht schlucken muss, aber der Preis ist halt extrem interessant. Ne?
Für das, was es bietet, ich finde das Design auch sehr gelungen, gerade nochmal im Vergleich zu den Apple-Varianten. Und du hast eben den Preis schon angesprochen, plus, wie gesagt, die Farben, ja, die du, oder die Auswahlmöglichkeiten, die du da hast, ist schon ein sehr interessantes Produkt. Vor allem, du bekommst im Prinzip eine Version von den AirPods Pro, ja, im Beats, in der Beats-Verpackung. Da kann man mit ein paar Abstrichen auf jeden Fall, denke ich mal, ganz gut leben. Ja,
ja, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen detailreicher auszuführen, es handelt sich, jetzt muss ich jetzt erst mal gucken, dass ich jetzt nichts Falsches vorlese, um die Beats Studio Buds. Genau, das ist die offizielle Bezeichnung. Das sind In-Ear-Systeme, ANC-fähige In-Ear-Systeme, die gibt es in drei verschiedenen Farben, weiß, schwarz und rot. Mhm. Und du hattest es eben schon angesprochen, viele Komponenten stammen aus den AirPods Pro. Die Dinger wurden nämlich schon von einigen Leuten auseinandergenommen und sie haben sich das Innenleben mal angeschaut und man sieht halt sehr viele elektronische Komponenten, die auch in den AirPods Pro drinne stecken. Das ist ja auch nicht weit verwunderlich, da ja Beats logischerweise zu Apple gehört. Da gab es natürlich einen Technologietransfer letztendlich und da wird vieles weiterhin verwendet, was auch in den Pro-Modellen drin steckt. Aber es gibt noch einen großen Vorteil. Es gibt auch eine Android-App und das ganze Ding ist auch voll featurefähig, funktional unter Android zu betreiben, was ja bei den AirPods Pro nur eingeschränkt funktioniert. Sie sind zwar kompatibel mit Android, aber so diese ganzen Convenience-Geschichten, die hat man halt nur unter iOS und das ist bei diesen Beats Buds etwas anders. Da hat man halt auch den vollen Support unter Android. Also die Konfigurierbarkeit, die Update-Fähigkeit etc., also Firmware-Updates etc., das kann man alles dann auch aus der Android-App heraus generieren oder auslösen aus der Android-App heraus. Ja, und die Dinger sind günstig, verhältnismäßig günstig im Vergleich zu den Pro-Modellen. Wir gehen jetzt hier mal von den Straßenpreisen nicht aus, sondern von denen, die Apple nennt, das sind nämlich 149,95, haben sie US-Dollar genauso in Euro umgerechnet. Da geht's auf einmal bei dem Zubehör, machen sie das. Sollten sie mal bei den größeren Geräten auch so tun. Und ich gehe davon aus, dass der Straßenpreis irgendwann auch runterfallen wird. Dass der in ein paar Monaten, 109, da denke ich, werden die sich vielleicht bei einigen Händlern ansiedeln in dieser Preisregion. Das ist meine Prognose. Und dann ist das schon ein guter Deal. Allerdings, was ich gelesen habe, so ein paar Convenient Features, wie bei den Pro-Modellen, zum Beispiel der H1 oder W1-Chip, der ist dort nicht verfügbar. Und das ist so die einzige bittere Pille, die Kunden wohl schlucken müssen, weil wenn, ja, gerade diese Schnellverbindung etc., diese Geschichten, die man halt bei den Pro-Modellen hat, die bietet halt das Modell wohl nicht an. Und da macht sich dann auch wieder der Preisunterschied bemerkbar. Ne?
Ja.
Schade. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Android-Lager zu Hause hat, ein ANC In-Ear-Systeme sucht, ist man da, denke ich, gut mit bedient. Ich würde sie mir wahrscheinlich aufgrund des fehlenden H1 oder respektive W1-Chips nicht zulegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also bei mir sind sie auf jeden Fall mal so auf die Liste gekommen.
Ja, okay.
Gerade auch, ja, weil es halt schwarz und rot verfügbar ist. Ja, was anderes als nur das Weiß und
der Stummel halt wegfällt. Man weiß ja nicht, wie die Pro 3 aussehen werden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass die auch sich annähern vom Design an die.
Ach so, ja, vom, Design, ja. Die Frage ist halt, werden sie halt auch wieder in was anderem als weiß verfügbar sein? Ja.
Das ist die gute Frage. Das glaube ich nicht unbedingt.
Ja.
Obwohl Apple ist ja im Moment so in vielen Dingen in den Farbtopf gefallen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch mal den Farbpinsel schwingen
werden. Ja, gerade bei den AirPods könnten sie da auf jeden Fall mal was machen, ja.
Zumindest schwarze. Ja, das wäre als Option ja ganz interessant.
Auch nochmal ein Ding, ja.
Muss ja nicht gleich rot sein. So weit muss man ja nicht gehen.
Ja, mein Gott, dann macht man Product Red. Warum nicht?
Oder so. Product Red ist natürlich auch beliebt. Ja, wäre auch eine Idee, ja.
Ja.
Naja, gut, dennoch interessant, Dinger, wie gesagt, für den Preis 149 Euro, Listenpreis ist das interessant und ja, interessant
stell,
ist.
Stell mal vor, die würden ein Paket anbieten von einem iPhone Product Red mit den passenden AirPods. Meinst du, wie die Preise für die AirPods durch die Decke gehen würden, wenn die dann jemand separat verkaufen würde?
Ach, du meinst, dass es sie nur im Bundle gibt und nicht separat zu kaufen?
Genau. Ja.
Ja, okay, das Phänomen kennen wir ja bei den Tastaturen auch.
Ja. Nee, weil das wäre auch nochmal so ein Ding. Warum? Sie müssten ja noch nicht mal groß hingehen und die separat verkaufen, sondern macht doch einfach gerade vielleicht auch zu einer Aktion nochmal, wie gesagt, dann so ein Bundle. Ja. Oder eine Kleinauflage.
Ja, oder verschiedene Bundle-Varianten. Man könnte das natürlich auch noch mit einer Apple Watch, die gibt es ja auch mittlerweile als Product Red, könnte man ja so ein Komplett-Bundle zusammenstricken, dass man sowas macht.
Genau, ja, okay, ob man dann Uhr, Telefon und Buds zusammen, das wäre auch schon wieder so ein Preis.
Okay.
Aber klar, du könntest die Buds natürlich schon auch bei der Watch nochmal dazulegen als Product Red Bundle, warum nicht?
Ja, aber Apple ist nicht die Bundle Company, glaube ich. Die machen sowas sehr ungern. Also gab es bei Apple schon mal Bundles in irgendeiner Form? Also so richtig
Nee, du hattest die Kooperationen, wie gerade mit U2 oder so, aber Bundles jetzt eigentlich eher weniger, ja.
Es gab mal so regelmäßige Kombinationen bei den Back-to-School-Geschichten, dass man halt was dazu bekommt, etc. Ja. Solche Dinge gab es halt, aber keine regulären Bundles, die man komplett durchgehend kaufen konnte, sondern nur so, Back-to-School war, glaube ich, immer so eine Geschichte, dass man was oben drauf bekommen hat.
Ja.
Naja. Gut, anyway, trotzdem finde ich die Dinger interessant und ich bin gespannt, wie sich die im Straßenpreis entwickeln werden. Da bin ich sehr gespannt.
Da bin ich auch mal gespannt. Sobald die bei Amazon gelistet sind, beziehungsweise der ein oder andere Händler vielleicht dann die Geräte da listet, bin ich auch mal gespannt. Ja.
Manchmal gibt es ja auch so Aktionen, weil die Pro-Modelle, die AirPods Pro, bekommt man ja auch, wenn man Glück hat, schon für 179, 169 Euro. Die sind ja schon bei gewissen Händlern teilweise sehr oft in Aktionen im Angebot. Ne? Naja, gucken wir mal. Gut, und dann gibt es noch ein paar Updates zu den aktuellen iPad-Mini-Gerüchten. Da gab es noch so ein paar Ergänzungen. Mittlerweile haben sich alle Leaker und alle Spezialisten darauf geeinigt, dass man mehr oder weniger das iPad Air 4 Design als Mini-Design wiedersehen wird. Also Touch-ID im Sleep-Wake-Button und ein mehr oder weniger rahmenloses Design. Und jetzt ist noch dazu gekommen, dass die Dinger auch USB-C bekommen werden. Das war in der letzten Zeit nicht so klar, ob das Ding wieder Lightning bekommen soll oder USB-C. Und mittlerweile haben sich die meisten darauf geeinigt, dass es wirklich einen USB-C-Port bekommen soll. Warum auch nicht? Hat ja das iPad Air der vierten Generation auch. Und 5G soll das Ding bekommen als Option. Ja, halte ich auch für realistisch.
Ja.
Das sind so die neuesten Gerüchte dazu und wir sollen es Ende des Jahres sehen. Hoffe ich mal. dass das auch stimmt. Ich bin ja in Versuchung, vielleicht doch nochmal ein Mini auszuprobieren. Wäre vielleicht für manche Anwendungszwecke für mich ganz interessant. Schauen wir mal, wie sich das auch preislich einfügt. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Ne? Genau. Das ist die Frage, wo wird es preislich positioniert sein im iPad-Lineup?
Ja. Ja. Und das aktuelle, in Anführungsstrichen, iPad Mini, das ist ja preislich auch nicht so interessant und es war ja noch nie so interessant. Es war preislich immer sehr schwierig positioniert, nach meiner Meinung. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das neue Modell dann positionieren.
Ich weiß gar nicht, wie war das beim ersten iPad Mini?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es hatte, aber ich weiß nicht, wie es positioniert
war. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja.
Ja. Aber das war auch, da war die Auswahl von iPads auch noch nicht so riesig, wie sie jetzt ist.
Ja, deswegen ist ja die Frage, wo wollen sie das positionieren? Weil du hast das iPad, du hast das iPad Air, du hast die iPad Pros.
Ja.
Ja. Wird es noch unterhalb des iPads sein? Wird es sich zwischen iPad und iPad Air finden? Ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es preislich exakt gleich ansiedeln werden wie ein iPad Air der vierten Generation. Dass sie halt sagen, okay, es kommt jetzt nicht darauf an, ob du jetzt ein kleines Display gehst, da gibt es keine Ersparnis für dich. Wir bedienen nur deine Bedürfnisse für die ein kleines Display haben wollen. Und dass sie es einfach preislich gleich aufziehen wie ein iPad Air der vierten Generation. Wäre auch möglich.
Schwierig.
Ja. Naja, gut. Interessant wird es auf jeden Fall. Mhm. Und schauen wir mal. Und dann gab es noch ein paar Gerüchte zur Apple Watch und das war so ein bisschen, zur kommenden Apple Watch Series 7. Und das war so ein bisschen ernüchternd, ne? Weil da heißt es, dass sie die ganzen geplanten Sensoren, die angedacht waren, jetzt definitiv wohl in die Series 8 reinschieben. Also jetzt nicht in die kommende Generation, sondern in die übernächste Generation. Und dass das nur so ein kleines Update sein wird. Man wird ein etwas verändertes Display haben. Die Display-Ränder werden etwas kleiner werden. Und daher geht man auch davon aus, dass sich das Gehäusedesign etwas verändern wird. Also es soll wohl ein wenig kantiger werden, es soll sich wohl so der allgemeinen Designsprache anpassen. Also Stichwort der aktuellen iPads zum Beispiel oder auch der aktuellen iPhones, die sind ja auch alle etwas kantiger geworden. Und so soll sich auch ein wenig die Apple Watch anpassen. Aber groß was an Sensoren soll wohl nicht hinzukommen. Das Ding soll sogar noch etwas dicker werden. Das liegt wohl auch an der neuen Technik, wie sie das Display verbauen wollen. Da soll eine andere Laminierungsart stattfinden, also wie sie die Displays mit dem Gehäuse verschmelzen oder wie sie das mit dem Glas verschmelzen oder wie es halt letztendlich laminiert wird. Und dadurch soll sich auch eine andere Gehäusedicke ergeben. Und der Akku soll sich auch ein bisschen verändern. Also das sind so diese zwei Gründe, warum das Gerät auch ein wenig dicker werden soll. Tja, bin ich gespannt. Wenn es keine neuen Sensoren gibt, dann ist wohl der einzige große Faktor das neue Design. Und bin ich sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Tja, schauen wir mal. Ja, sie können ja auch nicht jedes Jahr da das Ding neu erfinden oder das Rad neu erfinden. Obwohl es bei den aktuellen ja auch nicht so viele neue Updates gab, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also viele Sensoren sind auch nicht zugekommen. Ne? Also das sind auch nur immer so schrittweise Dinge, die wir bekommen haben. Also so einen richtigen großen Apple Watch Bang haben wir in den letzten 2 Jahren auch nicht gehabt, nach meiner Meinung. Naja. Das ist halt so.
Ja, jetzt nicht keine Überraschung, sagen wir mal so. Aber
mehr
Display bei gleichem Formfaktor.
Ja,
Akkulaufzeit,
Sleep-Tracking, etc.
Das sind ja schon so Funktionen, die das Gerät auch schon ein bisschen weitergebracht haben. Naja, aber klar, so jetzt Weltbewegendes. Ja, okay. Hast du die letzten Jahre beim iPhone im Prinzip aber auch nicht. Klar hat sich das Design mal geändert, Kamera hat sich mal geändert, aber es ist im Prinzip ein iPhone. Der letzte große Schritt, den du da hattest, ist weg vom Home-Button. Wobei, ob das so ein großer Schritt war, könnte man auch wieder diskutieren. Es war halt auch eine Evolution und jetzt nicht wirklich revolutionär. Aber was würdest du jetzt bei der Uhr da noch erwarten, selbst wenn sie rund werden würde?
Ja, rund wäre ja nach meiner Meinung kontraproduktiv.
Nichts Weltbewegendes, ja. Und wenn man mal jetzt den Gerüchten in Bezug auf die Facebook Watch glauben soll, mit zwei integrierten Kameras, was ich persönlich ziemlich daneben finde. Was willst du da noch machen?
Ja, gut, das wie gesagt, das Einzige, was man halt vielleicht noch zusätzlich einführen könnte, wäre noch eine neue Produktlinie, so eine belastbare Outdoor-Uhr etc. Das war ja auch in den Gerüchten, dass da was kommen soll angeblich, dass man halt die Darreichungsform noch etwas aufbohrt und dass man da verschiedene Editions rausbringt für verschiedene Einsatzzwecke. Also eine Uhr, die wirklich stark belastbar ist. Ich sag mal so Art wie so eine Casio G-Shock, das wäre vielleicht noch interessant. Ich denke, ja, da gäbe es auch einige Sportler, die daran Interesse hätten. Ne?
Ja, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, als damals die Gerüchte gerade waren, halt mit so Rugged oder Outdoor Apple Watch. Wie, dass der Markt einfach da ist. Und zwar auch für Höhepreise, wenn man mal guckt, was teilweise für eine Phoenix verlangt wird, ja, je nachdem, was für eine Version du kaufst, da ist auch in dem Bereich durchaus ein Markt da.
Ja. Ja, klar. Und letztendlich brauchen sie auch keine Riesenveränderungen vorzunehmen. Sie haben ja einmal die Uhr an sich vom Grunddesign und sie müssen ja im Endeffekt nur das Gehäuse neu designen und das Außen, die Außen- oder die Darreichungsform verändern. Mhm. Also da müssen sie jetzt nicht komplett neue Schritte gehen. Also das liegt eigentlich nahe, dass sie für diesen Bereich noch was anbieten, nach meiner Meinung.
Ja.
Ja. Ja, naja, schauen wir mal. Gut, dann gab es noch personelle Veränderungen bei Apple. Hast du das mitbekommen?
Meinst du jetzt diese BMW-Story? Oder?
Ja, sie haben sich da bei BMW bedient. Mhm. Und sie haben.
Ja, okay, nicht direkt bei BMW, sondern bei einem ehemaligen BMW-Mitarbeiter, genau.
Ja, genau. Also historisch gesehen ist es so, dass er mal bei BMW gearbeitet hat. Dort war er verantwortlich oder mitverantwortlich für die Entwicklung vom BMW i3. Und also er war jetzt nicht allein verantwortlich, also er war einer der führenden Entwickler, die das Fahrzeug halt entwickelt haben oder mitentwickelt haben, um es nochmal korrekt zu sagen.
Und je nachdem, wen du fragst,
ja.
Der i3 hat ja auch ein bisschen gespaltet, ja.
Ja, aber es war halt einmal ein komplett neues Konzept und sie waren halt sehr mutig und haben nicht einfach, wie zum Beispiel VW es gemacht hat, einfach nur einen Golf genommen und da mal einen Elektromotor reingeschraubt.
Ja, ganz so ist es ja jetzt.
Ja,
ah nee, stopp, der Golf, ja, nee, ich habe jetzt Golf, den ID3.
VW hat,
ja.
Nein, der ID3 ist nochmal eine andere Baustelle, genau, aber der Elektrogolf, ja. VW das etwas einfach gemacht, sagen wir es mal so.
Ne? Da hat sich das BMW bei den X-Modellen teilweise auch sehr einfach gemacht oder Daimler. Ja.
Ja, aber der i3 war halt mal ein sehr mutiger Schritt vom Design und auch vom grundsätzlichen Konzept her. Allein die Türtechnik war interessant, obwohl es nach meiner Meinung so ein paar Kritikpunkte gibt. Man kann halt nur die Hecktür aufmachen, wenn man die vordere Tür aufmacht. Das ist auch so ein Feature, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Technisch bedingt kann ich es schon nachvollziehen, aber vom
Design,
von der Usability her kann ich es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Okay. Aber es ist ein interessantes Auto, keine Frage. Gut, aber derjenige, wie gesagt, der mit bei der Entwicklung vom i3 dabei war, der Ulrich Kranz, der ist jetzt nach BMW gegangen. Vorher hat er noch ein Startup gegründet, das nennt sich Carmo. Carmo ist auch so ein E-Mobility-Hersteller. Und das hat er dann mitgegründet, aber das hat auch nicht, da war er auch nicht lange als Mitgründer. Und danach ist er dann sofort nach Apple gegangen, ja. Und das lässt natürlich Schlüsse ziehen, dass er maßgeblich was mit der Weiterentwicklung vom Apple Car oder vom iCar zu tun hat. Ja, bin gespannt, was wir jetzt in den nächsten
Jahren
noch hören werden. Ja, mal schauen. Ja. Aber ich meine, Sie müssen ja irgendwas mit dieser Top-Person oder mit diesem Top-Manager oder Entwickler, Ingenieur oder wie man ihn auch bezeichnen will, müssen sie ja was vorhaben. Sowas kaufe ich mir ja nicht ein, um ihn einfach nur zu beschäftigen. Da muss ja was mit passieren, mit so einer Kapazität.
Ja, vor allem muss es ja so spannend und interessant sein, dass du ja auch ein Unternehmen, was du selbst gegründet oder mitgegründet hast, dann auch verlässt, ja, für so eine Möglichkeit.
Ja, genau. Ganz klar. Mhm. Also, wie gesagt, Apple muss da was Großes mit vorhaben mit dem Kollegen, und er muss natürlich auch, wie du es eben sagtest, auch Perspektiven für sich sehen oder auch Perspektiven für das Produkt sehen. Sonst gehst du ja nicht einfach weg. Ja. Tja, bleibt spannend. Ja. Was mich wundert, dass es da auch wirklich offizielle Statements zu gab von Apples Seite aus. Das machen sie normalerweise nicht. Also da sind sie sehr bedeckt, was das angeht, aber das haben sie jetzt relativ offen kommuniziert, was man lesen konnte. Ne?
Ja, manchmal ist es ja wirklich nur so eine Veränderung im LinkedIn-Profil.
Ja, aber das war jetzt auch, glaube ich, offiziell auch von Apple ein Statement, was da rausgehauen worden ist. Ja. Naja, es ist ja auch, glaube ich, schon mal passiert, wo sie sich ein Ex-Tesla Mitarbeiter eingekauft haben. Da wurde das ja auch relativ plakativ kommuniziert. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Art von Marketing zu sagen, hier, wir kaufen uns hier Top-Leute ein, und dass man das dementsprechend auch nach außen trägt. Kann natürlich auch da zugehören.
Ja, die Frage ist halt nur, wie macht man das, wenn das Produkt noch vielleicht 5 Jahre oder länger in der Zukunft liegt? Oder hätte man die dann eher stillschweigend geholt? Oder waren das solche Namen, die, was dann eh in der Branche rumgegangen wäre, wie ein Lauffeuer?
Naja, er ist ja in der Branche nicht unbekannt. Das ist ja schon eine Persönlichkeit in der Branche. Und vielleicht kann man sowas auch gar nicht auf Dauer geheim halten, letztendlich, ganz klar. Ja, oder ja, auf Dauer sowieso nicht. Das geht halt nicht. Ist halt nur die Frage, was machen Sie mit dem Mitarbeiter? Was ist seine spezielle Aufgabe? Oder wo geht die Reise hin? Das ist natürlich jetzt extrem interessant. Ne? Ja. Tja. Vielleicht sehen wir demnächst einen Apple-gelabelten i3.
Das jetzt eher weniger.
Nein, war ein Spaß.
Die Frage wäre auch, inwieweit das ein Konzept wäre, was jetzt speziell den i3 betrifft, was Apple machen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Aber für BMW war das damals schon ziemlich innovativ. Also war das auf jeden Fall auch sehr gewagt, was sie da gemacht haben im i3, weil das halt so weit weg war von dem, was man eigentlich von BMW gewohnt war. Aber wenn man überlegt, was damals Audi mit dem A3 gemacht hat, war jetzt auch nicht unbedingt typisch Audi. Ja. Leider ist es auch nichts geworden, ja. Beziehungsweise gibt's den in der Art und Weise ja auch nicht mehr. Den i3, ja, das ist ja dann quasi auch Geschichte in der Art und Weise. Da kann man, wobei BMW ja auch gesagt hat, es war eigentlich mehr so ein Technologieträger, und dass die Technologien, die halt da entwickelt wurden, dann in andere Plattformen oder in andere Fahrzeuge halt mit übergehen, die Erfahrungen, die sie da gesammelt haben. Aber es ist schon schade, weil ich das Konzept an sich generell bei dem Auto nicht schlecht fand. Vielleicht die eine oder andere Detaillösung, wie du es ja auch mit den Türen angesprochen hast, hätte man nochmal gucken müssen. Aber ansonsten, das Konzept fand ich jetzt nicht so schlecht.
Ja, und wenn man sich auch diesen Entwicklungsprozess angeschaut hat, wie sie das Ganze entwickelt haben, das ganze System, oder wie die Mitarbeiter in das Konzept involviert worden sind. Es war ja auch mal ein komplett anderes als bei den normalen Fahrzeugen, also bei den Verbrennern. Also sie sind ja komplett andere Wege gegangen, sowohl bei dem Entwicklungsprozess, beim Design etc. Also das ist ja eine komplett neue Welt, die sie mit dem i3 betreten haben. Das ist ja das Interessante daran. Ne?
Ja,
Ja, ein schönes Auto eigentlich. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja. Apple oder BMW?
Beides, beides. BMW ist ja im Moment auch designtechnisch nicht ganz so mein Favorit, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich die Modelle anschaut hier.
Ja, das sieht sich aber nicht.
Polarisiert ja, schon stark.
Ja, ja, gerade bei den ganzen, was war das, bei dem Vierer jetzt und
auch bei den Siebenern.
Ja, ja, das ist schon.
Ja.
Ja. Ja. Aber momentan erlaubt sich jeder Autohersteller eigentlich so einen Schnitzer. Okay, es gibt ja genug Leute, denen es gefällt, ja. Aber gerade was das Design betrifft, kannst du sagen, durchgängig, überall ist irgendwo was, ja, wo man sich fragt, wieso.
Ja. Ja, aber das sind bei vielen immer nur so kleine Punkte, die man eigentlich gut verschmerzen oder verkraften kann. Ne? Also jetzt aber bei diesem Kühlergrill, der polarisiert schon sehr, sehr stark. Mm, ja. Also den kann man ja auch gar nicht ignorieren in irgendeiner Form. Mm. Ne? Also es gibt natürlich kein Auto, was man so komplett von vorne bis hinten ins Herz geschlossen hat. Es gibt nur so kleine Punkte, die man vielleicht nicht so schick findet, aber unterm Strich muss man halt sagen, okay, es passt für einen, aber beim BMW, ja, da würde es mir persönlich sehr schwer fallen, über diesen sehr großen Kühlergrill hinwegzuschauen. Weil das ja so dominant ist, also du kannst ja gar nicht weggucken. Das ist ja wie ein, ja, wie hieß der Film mit Steve Martin, wo er so eine Riesennase hatte?
Ach, das war dieser, ja, ich weiß, ja. Wer du meinst, mir fällt jetzt
ja, immer ja. Ja, genau, da kann man auch nicht wegschauen. Also, und so ist es auch beim BMW, ne?
Aber hat ihr da nicht in der, das war ja so eine moderne Auflage von dieser Story, aber war da nicht auch mal hier mit Gérard Depardieu auch mal eine Verfilmung?
Ja, das, genau, aber das war dann wieder historisch.
Das war mehr so das Original dann quasi.
Das wäre das Original und Steve Martin war dann so ein modernes Remake, sag ich mal, ja. Ja, gut. Anyway. Tja, haben wir noch irgendwas in der Themenliste, was ich vergessen habe?
Ich war gerade am Überlegen, ja.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen Slow News Time im Moment.
Ja, okay, du hattest da das andere noch mit reingenommen, aber inwieweit das dann auch für uns wieder interessant ist, in Bezug auf Krankenbesicherung von Apple.
Ach ja, ja gut, das war eine News,
das war ja vor einiger Zeit schon mal, wir hatten es auch, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, so am Rande, deswegen, wie weit das für uns interessant ist, weil das ist ja wirklich so ein Testballon, das ist halt so ein Staatending, ja.
Ja, und vor allen Dingen, was halt auch sehr interessant war, finde ich, also es ist nochmal ein detaillierter Bericht rausgekommen, ich glaube, das war im Wall Street Journal, genau, die haben darüber berichtet, dass Apple schon im Jahr 2016 an einem eigenen Krankheitssystem, ja. Ja, wie heißt es denn? In den Staaten heißt es ja ein bisschen anders, weil es ja nicht nur eine reine Krankenversicherung ist, sondern auch so ein paar andere Dinge mit einbezieht.
Im Prinzip ist es ja.
Krankenversicherungssystem, würde ich jetzt mal sagen. Das trifft es wohl eher. Und das System war eigentlich so aufgebaut, dass es sehr nah an den traditionellen US-amerikanischen Versicherungssystem angelehnt ist, aber so ein paar andere Komponenten mit verbindet. Also zum Beispiel der übliche Videodoktorbesuch, hätte ich bald gesagt, und die Erfassung über die Apple Watch deiner Gesundheitsdaten und die Erhebung der Gesundheitsdaten. Das sollte dann auch wohl so der Dreh- und Angelpunkt sein, die Apple Watch, als dieses sensorische Aufnahmegerät sozusagen. Und daraufhin haben sie sich auch Personal eingekauft. Ein Professor aus der Stanford University, aber da gab es halt auch interne Probleme. Also da sind so viele Komponenten miteinander geflossen, die zu Problemen geführt haben. Der erste Problempunkt war wohl auch, dass sie viele Dienste schon mal als Beta-Test für eigene Mitarbeiter angeboten haben, zum Beispiel auch der Videodoktor. Und das Ganze wurde gar nicht angenommen, also bei den Apple-Mitarbeitern. Da gab es schon mal die ersten Probleme. Und dann gab es halt mit dem Professor weiterführende Probleme. dass er da wohl nicht so gearbeitet hat, wie sich das Apple vorgestellt hat. Der ist jetzt mittlerweile wohl auch schon wieder aus diesem Test raus. Und was man herauslesen konnte, ist auch, dass dieses Projekt im Moment auf Eis liegt. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Projekt komplett gestorben ist. Sie haben es halt im Moment erstmal auf Eis gelegt. Also diese ganzen Testszenarien sind auch so weit vorgedrungen oder sie haben es so weit ausgebaut, diesen Testballon, dass es sogar rund um Cupertino einzelne Krankenhäuser gab, wo es auch Testbetten gab, also Stationen, die letztendlich auch in Anführungsstrichen Apple-Betten hatten, nicht auf die Hardware bezogen, sondern auf die System bezogen. Also sie sind da schon recht weit auch in die Hospitals reingegangen und haben halt auch vor Ort schon einige Testläufe gemacht und haben das, wie gesagt, auch schon im Jahre 2017 gemacht und haben das, diesen ganzen Testballon wohl auch schon sehr weit aufgepustet. Aber es hat wohl noch nicht zur Marktreife gereicht, dieses Konzept. Und im Moment haben sie es, wie gesagt, auf Eis gelegt. Ja. Liegt ja eigentlich nahe, dass Apple das irgendwann oder dass Apple das vorhatte, das anzubieten. Ich meine, das ist nach meiner Meinung auch nur die logische Schlussfolgerung aus dieser Apple Watch heraus. Jedenfalls für die USA. In Deutschland und Europa ist es nochmal ganz anderer Schnack, bis das in Deutschland überhaupt eine Zulassung bekommen würde, dieses ganze Konzept. Das ist nochmal ein ganz anderer Prozess. Also ich glaube, in Deutschland würde das auch so nie kommen.
Nee, deswegen ja auch eben von mir, das ist halt so ein Staatending. Ja. Dass die als Arbeitgeber in der Größe halt ein Interesse dran haben, auf jeden Fall. Es ist auch ein Kostenfaktor. Du kannst da auch nochmal entsprechend Geld einsparen. Und du hast natürlich die ganzen technischen Möglichkeiten ja quasi in-house, um das entsprechend auch nochmal ein bisschen rationalisieren zu können. Und natürlich dann auch für dich selbst, für die weitere Produktentwicklung, da auch nochmal einen entsprechenden Pool zu haben, wo du dann auch auf Daten zurückgreifen kannst, die du einfach dann in-house hast, wo du vielleicht auch nicht drauf angewiesen bist, eventuell im Vorfeld nochmal eine Kooperation oder dir einen externen Partner reinzuholen, um da irgendwelche Tests zu machen, beziehungsweise an Daten ranzukommen. Das hättest du im Vorfeld dann halt einfach schon darüber abgedeckt. Also das Interesse, was Apple da dran hat, kann ich ganz gut verstehen. Es gehören halt in dem Fall zwei dazu. Ja, es muss halt auch angenommen werden entsprechend.
Ja, und ich meine, wenn es selbst noch nicht einmal die eigenen Apple-Mitarbeiter angenommen haben, ist es schon schwierig, das Ganze. Naja, gut. Wie gesagt, du hast es mehrfach gesagt und ich kann es unterstreichen, das ist ein amerikanisches Thema, was so nach uns in dieser Art und Weise nicht kommen wird. Davon gehe ich mal aus, dass es so gar nicht funktionieren kann, aufgrund unserer Zulassungssituationen und Reglementierungen, die wir hier haben. Gut, haben wir das auch. Ja, ich denke, wir sind jetzt eigentlich durch mit den Themen. Ich bin auch schon geschmolzen.
Ja,
ich denke auch.
Ja, hier geht es jetzt erstaunlicherweise noch. Ich reiß zwar jetzt gleich auch dir die Tür auf, weil ich sehe gerade hier, der Baum draußen bewegt sich auch so ganz nett. Ja. Also ist immer noch windig, anscheinend ein bisschen. Da kann man hier auch noch mal ein bisschen was reinlassen davon.
So. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt die Temperatur an sich, aber diese hohe Luftfeuchtigkeit, die macht mir zu schaffen. Das ist der Wahnsinn. Wenn das jetzt eine trockene Hitze wäre, dann wäre das durchaus zu ertragen, ja. Gut, wir wollen ja nicht jammern. Der Winter kommt eher, als wir uns das...
Winter is coming, genau.
Winter is coming, ja. So ist es. Gut, anyway, und nicht nur Winter is coming, wir werden auch wiederkommen. Und wenn alles gut geht, werden wir das nächste Woche wohl tun.
Ja.
Okay.
Genau, bis dahin.
Bis dann, tschüss.
Ciao.